heute auch nicht so was Schlimmes. Machen einfach nochmal, also erstmal, wie das funktioniert mit dem. Wir machen heute nicht mehr als den harmonischen Oszillator nochmal mit dem Lagrange. Also dass man sich das ein bisschen einprägt. Also da hatten wir ja da gelernt, es gibt da ein Funktional, nennt sich das. Also irgendwelche Bewegungsgleichungen. In beliebigen generalisierten Koordinaten. Und die nennen wir mal QK. Und da hatten wir ja definiert diese Lagrange-Funktion, das war einfach die kinetische Energie minus V. Und dann hatten wir definiert das Wirkungsfunktional. Ja, da kann ich jetzt, das ist jetzt eine, ich stecke da irgendeine Funktion von T rein. Also so eine Bahnkurve, die jetzt mit irgendwelchen Parametern Q parametrisiert ist, und definiere mir dieses Wirkungsintegral. Ja, und weil die, das ist ja, wenn man das jetzt in kartesischen Koordinaten, wäre das sowas wie m halbe x Punkt Quadrat minus v von x. Ja, für mehrere Teilchen kann das auch von mehr als einem Dreiervektor abhängen. Aber jedenfalls ist, wenn ich halt diese x, diese Vektorkomponenten ausdrücke mit beliebigen Parametern, ach, doch noch Kundschaft, hallo, dann kriege ich hier so eine Lagrange-Funktion, die irgendwie von den QK und den QK-Punkt abhängt. Und dann war die Bewegungsgleichung das macht diese Wirkung stationär, also wenn ich irgendwelche, hier male ich mal Q1 und Q2 hin, ich habe da irgend so eine Trajektorie. Ja, hier soll der Punkt mal bei t gleich t1 sein und hier bei t gleich t2. Die Endpunkte halte ich fest und dann mache ich halt, wenn das die Lösung wäre, die das Wirkungsfunktional da stationär macht, damit meint man unter kleinen Änderungen dieser Kurve, wobei die Endpunkte immer festgehalten werden. Und da hatten wir halt rausgefunden, wenn man da sich das ausrechnet, wie ändert sich S, wenn ich das Q ein bisschen ändere, also diese Kurve, diese Bahnkurve im Raum dieser Qs, dann kam daraus die Euler-Lagrange-Gleichung. Und die waren halt, dass die L nach dQK gleich ist die pk nach dt, wobei pk war die Ableitung nach qk Punkt. Und naja, gut, und dann eine Sache noch, das hatten wir auch bei dem Beispiel mit dieser Brachistochron. Also weil jetzt hier L nicht irgendwie explizit von der Zeit abhängt, gibt es gleich eine Erhaltungsgröße. Nämlich, wenn ich die totale Zeitableitung bilde von L, dann kriege ich natürlich raus QK Punkt. Schreibe mal die Summen mit, obwohl ja eigentlich immer diese Summenkonvention gilt. Ja, das ist jetzt hier die Kettenregel für mehrere Funktionen von mehreren Veränderlichen. Und da steht aber QK Punkt. Jetzt ist aber das DL nach DQK das hier, also da sehen Sie jetzt, das ist eine Produktregel. Ja? Hier steht QK-Punkt mal die Ableitung von diesem Ding und da steht die Ableitung von D mal dieses Ding, also dieser kanonische Impuls. Und dann kommt halt raus, dass Summe über K also da kann ich die Zeitableitung natürlich rausziehen. Das ist dann die Summe über QK Punkt, DL nach DQK Punkt. Ja, und das ist PK. Und jetzt kann ich alles zusammenschreiben. Jetzt bringe ich alles auf eine Seite. Da habe ich also eine totale Ableitung von dieser Summe minus L und das gibt mir 0 und daraus folgt H gleich Summe über K QK Punkt PK minus L. Ja, und das Ding hier jetzt noch ein paar Namen, das waren die Euler-Lagrange-Gleichungen. Das Ding hier, das L, das war die Lagrange-Funktion. Das hier ist der generalisierte Impuls. Zu dem QK halt. Also jetzt habe ich generalisierte Koordinaten und generalisierte Impulse. Und schließlich das Ding hier unten, wenn halt hier irgendwie L nicht explizit von der Zeit abhängt, dann ist das hier konstant. Und weil das dann halt sehr wichtig ist, nennt sich das die Hamilton-Funktion. Ja, also alles, was Namen hat, sollte man sich schon mal merken. Weil das ist dann meistens auch was Wichtiges. So, das nur noch mal zur Erinnerung. Und jetzt machen wir halt noch mal ein einfaches Beispiel, weil das kennen Sie jetzt schon, den harmonischen Oszillator. Ja, da ist die, dann nehmen wir natürlich einfach hier dieses wieder das Standardbeispiel. Ist ja irgendwie hier so eine Feder mit einer konstanten K und da meinen Massenpunkt. Ja, die Ruhelage soll sein, wenn hier der Massenpunkt bei x gleich 0 ist. Und dann hat man halt T minus V und T ist kinetische Energie, die ist natürlich einfach m halbe x Punkt Quadrat, m halbe V Quadrat und das Potential ist minus k halbe x Quadrat. Ja, das ist einfach die potenzielle Energie für eine Kraft, die proportional ist zur Auslenkung. und rückstellend, also F Kraft ist minus die Ableitung von V, also minus K mal X. Das heißt, wenn ich das wie hier, wenn ich das X, dann das ein Stück hier ausgelenkt ist, dann ist halt die Kraft da entgegengesetzt. Ja, für positive x nach da und für negative x nach da. Und dann hat man genau so eine Feder, wo die Kraft entgegen der Auslenkung gerichtet ist und proportional zu dieser Auslenkung ist. Also ist das hier mein Lagrangechen und dann gucken wir mal die Bewegungsgleichung. Also wie geht's? Euler-Lagrange-Gleichung. Brauche ich erstmal den generalisierten Impuls. Das ist jetzt also eine einfache Rechenübung, da die Bewegungsgleichung aufzustellen. Ja, wenn ich das nach x-Punkt ableite, kommt für kartesische Koordinaten kommt halt immer wörtlich das raus. Ja, da ist der generalisierte Impuls einfach der Impuls, beziehungsweise die Impulskomponente in der einen Richtung, die wir da jetzt angucken. Und dann haben wir die Bewegungsgleichung, das P-Punkt ist also m mal x-Punkt-Punkt, das sieht schon mal gut aus. Und das ist gleich, da oben steht dl nach dq, also in dem Fall ist qx, also dl nach dx. Und das hier minus k mal x. Naja, und dann kennen Sie das, das kennen Sie ja schon, die Lösungen sind natürlich wieder so harmonische Schwingungen. Aber jetzt gucken wir es mal an. Hier, wir wissen jetzt, weil L nicht explizit von der Zeit abhängt, ist diese Hamilton-Funktion erhalten. Und jetzt gucken wir mal, was die in dem Fall ist, ja. Jetzt haben wir da ja die Formel, also über alle k, k brauche ich nicht, weil da, ich habe nur eine Variable, also p mal q, p mal x Punkt minus l, naja, und das kann ich jetzt einfach einsetzen, da steht dann m x Punkt Quadrat minus l. Minus L und L setze ich wieder ein, m halbe und da sehe ich, was da rauskommt, ist jetzt einfach die Energie. Ja, deswegen ist die Hamilton-Funktion, in dem Fall ist das einfach die Energie. Hier sind in den meisten Fällen die Gesamtenergie. Und die ist Konst. Und jetzt, naja, für so eine eindimensionale Bewegung, da habe ich, da kann ich sofort alles integrieren. Also wenn ich jetzt weiß, dass das konstant ist, dann habe ich die eigentlich schon fast gelöst, diese Gleichung, weil ich kann die jetzt separieren. Also ich löse mal nach dx, nach x Punkt auf. Und das x Punkt ist halt, wenn ich das jetzt, also ich bringe erstmal das rüber, dann noch mit mal 2 durch m. Und wenn ich das alles zusammenfasse, kriege ich eine Wurzel. Also da steht ja x Punkt Quadrat und dann habe ich halt je nach Vorzeichen von x Punkt habe ich halt plus oder minus die Wurzel 1 durch m 2e minus kx Quadrat. Und dann sehen Sie, das ist einfach so was wie Umkehrfunktion, die ist dann einfach ein Integral. Ja, weil, oder nee, einfach die Umkehrfunktion ist dann einfach dt nach dx, also einfach 1 durch diese Wurzel. Und dann sehen Sie, naja, das ist jetzt einfach ein Integral. Und ich kann mir einfach, ich sage einfach, bei t gleich 0 ist mein Teilchen bei x gleich 0. Oder bei x 0, ich will allgemeine Anfangsbedingungen. Oder ich schreibe es so hin, ja, das m kann ich ja nach oben bringen und dann habe ich hier 2e. Muss ich hier nur einen anderen Namen nehmen für das x, weil das x ist hier ja schon die obere Grenze. Und naja, jetzt formen wir das noch ein bisschen um. Da klammere ich noch das m durch 2e aus unter der Wurzel. Und dann kommt daraus 1 minus k durch 2e. x-Quadrat und dann, vielleicht erinnern Sie sich dran, wenn ich irgendwie eine Funktion, also so ein Integral habe, da wo 1 mal irgendwas mal x-Quadrat steht, das ist so ein Winkel, so eine Umkehrfunktion von Cosinus oder Sinus, also das ist der Arcus Cosinus. Also erinnern Sie sich nochmal, d nach dz von a cos z. Jetzt wieder das Vorzeichen richtig kriegen. Bin ich mir hier mit dem Vorzeichen nicht so ganz. Das können wir mal checken. Also hier irgendwie habe z gleich Cosinus y oder sowas, dann kann ich ausrechnen dz. Dz nach dy ist minus Sinus y. Und jetzt für den Arcos, ja, wenn ich hier jetzt y und z auftrage, dann sieht der Cosinus ja irgendwie so aus. Und ich will den in dem Bereich hier haben, da ist er nämlich, der Cosinus ist da nämlich monoton, das heißt, er lässt sich da umkehren zwischen 0 und Pi und dort ist der Sinus dann aber positiv. weil der sieht ja ungefähr so aus. Der muss hier minus 1 werden. Da so ungefähr. Dann ist, da weiß ich sicher, der Sinus ist positiv und dann kann ich da wieder für schreiben minus 1. Und das ist aber dasselbe wie minus 1 minus z Quadrat. Und dann habe ich halt dy nach dz gleich minus 1 durch 1 minus z Quadrat. Also hier muss in der Tat ein Minus hin. Naja, und jetzt habe ich hier sowas wie 1 minus eine Konstante mal x Quadrat und naja, da kriege ich natürlich hier sowas raus. Minus a cos muss ich nur noch aufpassen, also wenn ich die Ableitung bilde von dem Ding, dann kriege ich raus cos dann das hier k durch ja, wenn ich da die Ableitung bilde, dann ist das eine Konstante, also die innere Ableitung ist diese Wurzel, diese Konstante und die äußere ist halt minus minus 1 minus das im Quadrat und die Wurzel und dann sehe ich, ich muss den Faktor, den will ich ja wieder wegkriegen, also habe ich hier 2e durch k und dann sehen Sie, da cancelt sich das weg. Da, jetzt muss ich die Grenzen einsetzen, ja, von da brauche ich noch ein Minus, eieiei. Ist ein bisschen umständlich, man hat es hier einfacher, wenn man die Bewegungsgleichung direkt integriert. Aber nur damit Sie mal sehen, wie man das auch machen kann. Gut, und dann habe ich hier das Minus, also setze ich erst die untere Grenze ein, das ist das und dann die obere. Naja, und am Ende können Sie dann halt x von t. Das jetzt alles auflösen nach x, dann kommt da raus mit dem Phi 0 gleich minus plus Und das ist natürlich die allgemeine Lösung. Sie können sich dann da die Anfangsbedingungen zurechtsuchen. So. Naja, gut, man kann das ausmultiplizieren und an der Winkelfunktion steht alles ganz ausführlich im Skript. Dann kriegen Sie am Ende wieder raus, Sinus Omega T und naja, das E, das können Sie aus der Anfangsbedingung ja auch aufstellen. Und wenn Sie das alles da ineinander einsetzen und verwursteln, dann sehen Sie, das ist genau die Lösung. Die ist zwar jetzt umständlicher, aber so geht es halt, wenn Sie eine eindimensionale Bewegung haben, kriegen Sie immer ein Integral raus. Wenn die Lagrange-Funktion nicht von der Zeit irgendwie explizit abhängt. Jetzt wollte ich eigentlich heute gar nichts Großes mehr anfangen. Alles klar, kein Problem. Jetzt wollte ich eigentlich gar nicht so ein Riesending wieder anfangen. Genau, dann machen wir doch noch mal ein Beispiel, was nicht so trivial ist. Das ist ganz hübsch, das Doppelpendel. Dass man da wenigstens die Bewegungsgleichungen heute noch aufstellen. Also Schwingungsprobleme sind schon ganz gut, wenn man die kann. Weil die kommen dann immer, zumindest wenn man so Kleinwinkelnäherungen bei Pendeln macht, kommt man immer wieder auch auf so lineare harmonische Oszillatorgleichungen, die man schön lösen kann. Und die sind auch so mechanisch ganz lustige. Kann man so ganz nette Phänomene mit zeigen. Also machen wir das mal. Das ist dann in diesem Kapitel 4 schon Anwendung. Ja, und da ist die Idee, also jetzt habe ich hier die Koordinaten so gewählt. Ich mache jetzt mal hier mein x und y, also es soll ein ebenes Problem sein und da hänge ich hier ein Pendel auf. Das haben wir ja letzte Woche schon gemacht oder letzten Montag. Also hier. Jetzt die ganzen Größen hier, M1 und die Länge hier ist L1. Und dann hängen wir da noch ein Pendel dran. Ja, der rote Massenpunkt soll Masse M2 haben und jetzt, naja, jetzt, das ist gar nicht so einfach, da jetzt die Gleichung aufzustellen ohne die Lagrange-Funktion, das ist recht schwierig. Da braucht man hier so mehrere Fadenkräfte, so Spannungskräfte, die man dann hinterher bestimmen muss, aber wie gesagt, mit diesem Euler-Lagrange-Formalismus kriegt man das viel einfacher, weil Jetzt kann ich einfach irgendwelche Koordinaten einführen. Und dann ist natürlich das sinnvoll hier, weil die bewegen sich ja alle auf einem Kreis wegen dem Faden. Ja? Oder der kann man auch eine masselose Stange sich denken. Und da führen wir mal zwei Winkel ein. Das sind jetzt meine Qs. Also Q1 ist Phi 1. Sind meine generalisierten Koordinaten. Das brauchen nicht immer solche Abstände sein wie x und y. Das können auch mal Winkel sein oder was auch immer. Und dann, ja gut, jetzt müssen wir die Lagrange-Funktion finden. Also suchen wir uns erst nochmal die kartesischen Koordinaten. Die können wir ja irgendwie ausrechnen aus den Winkel hier. Das hier ist natürlich jetzt y2 und das ist x2. Und naja, gut, da gucken wir mal. Also wir brauchen erstmal x1, y1 und dann sehen Sie, das ist ziemlich einfach. Da brauchen wir nur wieder Sinus und Cosinus. Andersrum. Ich habe die schon mit Absicht andersrum genannt. Also hier ist die y-Achse und hier ist die x-Achse. Da sehen Sie, das sind ganz normale Polarkoordinaten in der Ebene, weil das ist ja jetzt hier L1, also der Abstand ist immer gleich per Definition. Und naja, y ist jetzt der L, also die Hypotenuse mal der Sinus, also L1 mal Sinus Phi 1 und hier x ist das hier, beziehungsweise das und das ist der Cosinus. Dann dasselbe mit dem Dreieck. Ja, da haben Sie erstmal das Stück, das ist y1. Ja, aber y1 weiß ich ja schon, das ist L1 Sinus Phi 1 plus das Stück, das ist offenbar L2 mal Sinus Phi 2. Denselben Spaß hier nochmal. Ja, das ist das Stück hier. Das ist aber gerade x1, also L1 Cosinus Phi 1 plus das Stück, was dasselbe ist wie das Stück. Und das ist offenbar wieder der Cosinus, also L1, L2 Cosinus Phi 2. Naja, gut, aber das kann ich natürlich auch schreiben als ja, weil das ist ja einfach, das hier ist ja einfach x1, y1 und das hier ist jetzt L2 Cosinus Phi 2, L2 Sinus Phi 2. Als nächstes brauche ich dann T, also die kinetische Energie, m halbe x1 Punkt Quadrat plus m2 halbe x2 Punkt Quadrat. Jetzt können Sie hier die Ableitungen bilden, also ich mache es mal hier für das hier, ne, L1 ist konstant und dann haben Sie hier Ableitung nach Phi, gibt minus Sinus Phi 1. Innere Ableitung ist Phi 1 Punkt. Hier Ableitung nach Phi 1 ist Cosinus Phi 1 und die innere Ableitung ist wieder Phi 1 Punkt. Also kriege ich Na, damit meine ich die Vektoren natürlich. Also x1 Punkt Quadrat gibt mir das im Quadrat plus das im Quadrat. Gibt einfach L1 Quadrat Phi 1 Punkt Quadrat. Ja, weil da wieder Sin Quadrat plus Cos Quadrat 1 ist. Und x2, das auch wieder. Korrigiere ich nachher noch, also x2 Punkt geht ganz genauso, ist natürlich, wenn ich das hier nehme, x1 Punkt, der Vektor und dann hier genauso plus L2 Phi 2 Punkt und dann hier minus Sinus Cosinus Phi 2 und wenn Sie das alles, jetzt müssen Sie das auch noch quadrieren alles und zusammenmurmeln da, da kommt dann halt raus, das ist einfach jetzt alles eingesetzt, M1 plus M2 halbe N1 Quadrat Phi 1 Punkt Quadrat. Ja, weil das ist klar, Sie kriegen das im Quadrat plus das im Quadrat, da kommt zweimal x1 Punkt Quadrat von einmal mit dem m1 und einmal mit dem m2, das ist der Term. Dann gibt es den Term, wo der quadriert wird, der ist offenbar m2 halbe L2 Quadrat Phi 2 Punkt Quadrat. Und dann gibt es aber noch einen Term, wo der mit dem multipliziert wird. Und wenn man das alles einsetzt und ein bisschen Winkel-Additionstheoreme anguckt, dann steht da m2 L1 L2 Cosinus Phi 1 minus Phi 2 Phi 1 Punkt Phi 2 Punkt. Das ist also schon ziemlich heftig hier. Und jetzt brauchen wir noch die kinetische Energie. Die potenzielle Energie meine ich natürlich und das ist halt, weil das im Schwerefeld sitzt da, also einfach wieder M mal G, die Kraft auf jedes Teilchen. Also gucken wir mal. Also hier ist meine Schwerkraft, also auf das Teilchen 1 wirkt offensichtlich eine Kraft M1 0g, ja, weil x nach unten kriegen wir hier ein Plus und damit ist natürlich V1 minus mg. Nee, Moment, ich bin immer durcheinander, weil hier x ist nach unten diesmal, also so rum, g0. Und dann ist einfach das Potenzial, kann ich einfach minus m1 gx1 wählen und genauso ist natürlich f2 m2 g0, also ist v2 gleich minus m2 g x2. Und jetzt, naja gut, die gesamtpotentielle Energie ist also einfach die Summe also minus g mal m1 x1 plus m2 x2. Und jetzt setzen Sie wieder da oben ein, was wir da rausgefunden haben. Hier. Und wenn man das ein bisschen umformt, dann kommt da raus minus g mal. Plus m2l2 Cosinus phi 2. Ist also schon ein ganz schöner Brocken, dieser Lagrangian dann. Aber jetzt wollen wir wieder, das können wir natürlich dann wieder nicht geschlossen lösen. Ist ziemlich kompliziert, weil hier kommen Cosinus vor und da helfen die Ableitungen nichts. Die machen dann Sinus, also das ist nicht so trivial. Aber wir wissen ja wieder, für so Kleinwinkelnäherungen kriegt man das also hin. Also wir nehmen mal an, dass die beiden Winkel da, Phi 1 und Phi 2, dass die sehr viel kleiner sind als 1. Also die sollen von der Ordnung Epsilon sein. Und ich linearisiere einfach diese Gleichungen. Und da kriege ich halt raus, wenn ich das Cosinus da angucke, Cosinus Phi 1 ist 1 minus Phi 1 Quadrat halbe.
Wie heißt nochmal das O?
Dieses O, das ist dieses geschwungene O da, dieses Ordnung. Ja, und jetzt ist das der nächste Term von der Ordnung Epsilon hoch 4, für Phi 2 natürlich genauso. Und im Lagrangian nehme ich alle Terme mit bis zur Ordnung Epsilon Quadrat. Und natürlich sind auch die Phis nach der Zeit abgeleitet. Die sind auch von der Größenordnung Epsilon jedes und damit habe ich da der Term, der kam da vor in der kinetischen Energie. Wenn ich mir das angucke, dann sehe ich da hier, brauche ich nur die 1 mitnehmen von dem, weil das ist ja schon von der Größenordnung Epsilon Quadrat. Also habe ich hier Phi 1 Punkt, Phi 2 Punkt und dann auch irgendwas von der Ordnung Epsilon hoch 4. Und damit bin ich auf der sicheren Seite, wenn ich alles vernachlässige, was mehr als ein Epsilon Quadrat geht von der Größenordnung, also mehr als ein Quadrat hat von Phi bzw. Phi Punkt, das kann ich dann vernachlässigen. Und dann kriege ich halt für die Kleinwinkelnäherung kriege ich wieder einen schönen Lagrangian raus, der nur quadratisch geht. Den schreiben wir noch hin und dann haben wir es auch für heute geschafft. M1 plus M2 halbe L1 Quadrat Phi 1 Punkt Quadrat plus M2 halbe sind alle von der Ordnung Epsilon Quadrat. Dann hier die Näherung, da geht dieser böse Cosinus einfach weg. Ja, das hier ist jetzt meine kinetische Energie. Und dann für die potenzielle, ja, da steht jetzt hier 1 minus der Winkel bzw. 1 minus der Winkel im Quadrat. Ansonsten stehen da nur Konstanten, also kann ich das muss ich das minus V haben und wenn ich das alles verwurschtle, dann kommt da insgesamt raus ein minus G. Warum habe ich da jetzt ein halbe? Ach so, klar, das halbe kommt von hier, von der Taylor-Reihe. Ist alles gut. Phi 1 Quadrat plus so, das ist das, da machen wir am Montag weiter. Warum ist das jetzt ein schönerer Lagrangian als der exakte? Weil jetzt habe ich alle Größen, Phi und Phi-Punkt kommen nur quadratisch vor. Und dann kriegen sie natürlich, weil die Euler-Lagrange-Gleichungen sind ja Ableitungen von denen, werden die Bewegungsgleichungen linear. Das Einzige ist, ich habe hier diesen Term, den gemischten Term, und der vermischt mir halt die Bewegungsgleichungen für Phi 1 und Phi 2. Und ja gut, wie wir das in den Griff kriegen, kommt dann am Montag. Man kann aber so lineare Gleichungen, so lineare Differentialgleichungssysteme, die kann man immer lösen. Da braucht man nur so ein bisschen lineare Algebra noch.